Ja, voll. Ja. Es ist auch so ein Ding, wo du unter Umständen nicht so merkst, dass du dich gerade
totläufst. Genau. Richtig.
Ich finde das gut, dass es mal nicht nach Pfefferminz schmeckt oder das hat mich nach Kräuter oder so.
Mal wieder positiv überrascht.
Ja. Schön Waldmeister.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Musikmachen von Podcast mit Jan und mir. Ich bin Johnny und heute mit dem Thorsten von The Other.
Rod Usher auch gerne genannt.
Oder auch.
Aber Rod wir sind Usher, ja heute im Privatgespräch.
Wir sind da unter uns.
Genau. Und ich freue mich sehr, dabei zu sein. Dankeschön.
Sehr schön. Ja, wir sind hier in Kölle. Haben uns gedacht, wir suchen den Thorsten mal und fragen mal, was der eigentlich so macht. Lange nichts gehört. Und wie der eigentlich so dazu gekommen ist und warum. Fragt man sich ja. Willst du erzählen, was der Thorsten macht?
Ja, also der Thorsten singt bei The Other, eine, nennen wir es mal, Horror-Punk-Band. Nein, lass uns das so sagen, die Horror-Punk-Band in Deutschland.
Es geht ja runter wie Öl.
Weil, ehrlich gesagt, ich bin ja nicht so in dieser Horror-Punk-Szene wie jetzt ihr beide, aber ich habe in der Tat auch vorher schon viel von dir gehört und vor allem auch gesehen, weil Thorsten und seine Band, die schminken sich auch so wie Johnny.
Also nicht genau so, aber so wie wir schminken die sich auch.
Genau. Und halt auch dieses, bei dir ist es ja das Skelett-Thema, Totenkopf-Thema, ähnlich wie auch bei dir. Also schon eine kleine Parallele. Genau, und du bist mit deiner Band sehr lange, glaube ich, auch schon unterwegs, ne? Ja, wie lange machst du das jetzt?
Ja, es gab ja den Vorläufer, da waren wir eine Misfits-Coverband, die wurde 1999 gegründet, also vor 20 Jahren. The Other kam dann, das erste wirkliche Konzert war 2004. Ne, aber ist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit.
Wollte ich gerade sagen, so lange halten nicht viele durch.
15 Jahre Jubiläum.
Ja, das stimmt eigentlich, ja, ist richtig. Eigentlich
jetzt schnell noch Jubiläums-CD fertig.
Müsste man eigentlich noch was machen, ja, wir waren ja gerade beim Label und arbeiten am neuen Album, was im Juni 2020 rechtzeitig zu den hoffentlich kommenden Festivals dann erscheinen wird.
Hofft man ja immer, dass das dann den nötigen Antrieb bringt, sozusagen.
Ja gut, man hofft es immer. Manchmal fragt man sich, warum was, ne? Also man erwartet immer sehr viel. Wir sind alle Musiker, wir kennen Enttäuschung.
Klar. Das gehört auf jeden Fall zum Musikerleben, zur Musikindustrie und so untrennbar dazu, enttäuscht zu werden.
Ja, das stimmt.
Aber also du hast ja eben gesagt, die Horror-Punk-Band?
Ja, würde ich sagen.
Ich bin, also so ein bisschen, muss man vielleicht sagen, ich finde, The Other ist szenemäßig auf jeden Fall eine Horror-Punk-Band. Musikalisch sind da aber schon noch ein bisschen mehr Einflüsse drin. Du hast ja auch eben schon gesagt, hervorgegangen ist das so ein bisschen aus einer Misfits-Coverband. Und das hat man ja bei Horror-Punk-Bands ist generell der Eindruck. Also selbst die keine Misfits-Coverbands im strengen Sinne waren, spielen alle auch mal ein Misfits-Song. Und wie gesagt, viele Horror-Punk-Bands, die richtigen, echten Horror-Punk-Bands, die klingen im Prinzip auch wie die Misfits. Da finde ich, heben sich die anderen nochmal so ein bisschen raus. Also ihr habt schon auch Sounds, die jetzt, oder Riffs und so, die noch ein bisschen mehr Metal sind. Aber ihr habt eben auch die Horror-Punk-OOs und alles, was man da irgendwie braucht. Und ich finde es eine ganz schöne Mischung. Wir haben vorhin gerade nochmal auf dem Weg zwei, drei Songs gehört oder reingehört. Und gibt auch Songs, da muss ich total an Type O Negative denken und so, oder fast schon so Gothic, also auf jeden Fall so Gothic-Anleihen. Aber in der Szene seid ihr auf jeden Fall so die Band, würde ich sagen, aus Deutschland. Dann gibt's so, danach kommt erstmal gefühlt lange nichts, was den Erfolg angeht. Und ihr seid dann ja auch die Band, die eben dann auch beim Wacken passiert, beim Mera Luna habe ich euch gesehen. Das ist ja sonst, die Horror-Punk-Szene ist ja nicht besonders groß und auch nicht besonders erfolgreich. Die finden ja sonst auf den großen Festivals auch einfach nicht statt. Und was für Gründe, das hat jetzt dann eine andere Frage. Ich würde auch sagen, teilweise ist der Punk-Faktor dann, was die Schrammeligkeit angeht, doch ein bisschen zu weit vorne. Und da wird nicht so viel Wert gelegt drauf. Aber ja, ihr seid auf jeden Fall die Band, die da so raussticht und die das in Deutschland vertritt, würde ich.
Vielen Dank. Ist natürlich immer schön, wenn jemand anders das sagt. Wenn ich das sage, dann klingt's arrogant. Aber in der Tat, also Horrorpunk ist natürlich unser Label, wobei wir auch sagen, eigentlich wäre Horrorrock, Shockrock, was auch immer, so, ne, so ein Alice Cooper macht auch alles von 70er Rock bis Metal. Da würden wir uns eher vielleicht sogar zu Hause fühlen. Aber natürlich ist es schön, ein großer Fisch in einem kleinen Becken zu sein. Und klar, man wäre lieber ein großer Fisch in einem großen Becken, aber in der Tat ist es natürlich schön, ein Genre so mitgeprägt zu haben. Ne, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich damals Pinforce Records gemacht habe und ja, und The Other halt wirklich Anklang gefunden hat in der Punkrock natürlich, aber speziell auch Gothic-Ecke und Metal-Festivals spielen wir auch und dadurch sind wir halt nicht auf dieses Mini-Genre beschränkt. Das ist natürlich schön.
Aber ist nicht gerade schwer, wenn du beide Genres bedienst, also das Punkrock-Element und das Gothic-Element, dass du da versuchst, die Symbiose zu schaffen, dass du dadurch halt einen schwierigeren Weg gehst, als wenn du sagst, okay, ich mache jetzt nur Gothic oder nur Punkrock, weil die Punkrocker sagen wahrscheinlich, jetzt kommt hier wieder so ein angemalter Clown um die Ecke und die anderen sagen, oh, das ist mir jetzt aber viel zu schrammelig oder viel zu schnell oder viel zu laut. Da hast du dir ja quasi dann schon mal direkt den schwierigeren Weg ausgesucht, ne?
Ja, das stimmt. Aber dann ist es halt wieder so, dass diese Misfits-Referenz, die hilft dann doch noch ein bisschen, auch wenn wir mittlerweile gar nicht mehr so klingen. Aber dann gibt's halt doch Leute, die interessieren sich da ein bisschen für. Ich sag immer, bei uns ist es dann, es gibt ja Bands, die ein bisschen vergleichbar sind. Neben den Misfits sind's halt Danzig oder The Cult oder The Damned oder halt auch ein bisschen Alice Cooper und Type O Negative, wie du eben gesagt hast, ist sicherlich auch was sich da im Sound widerspiegelt. Und ich glaube, die Leute, die diese Bands gut finden, und das sind ja nicht wenige, die finden uns dann auch gut. Aber in der Tat ist es richtig, ich sag mal, vor so einem ganz normalen, keine Ahnung, Punkrock-Publikum, da würde es schon wahrscheinlich schwieriger werden. Und in der Tat haben gerade die Punkrocker Berührungsängste mit theatralischen Bands, ist mir schon häufiger aufgefallen.
Wie bist du das Ganze? Die wurden da auch schon als zu peinlich bezeichnet. Ja. Von Fans, die andere Punkbands mit Horrorinhalten super finden, aber die halt nicht geschminkt sind. Also
ja, das ist komisch.
Diese Theatralik, die damit allein schon einhergeht, dass man verkleidet und geschminkt ist, die schreckt tatsächlich einige Leute ab, die denen das irgendwie zu, weiß ich nicht, zu albern sozusagen ist, zu unreal oder so.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also wie bist du das Ganze angegangen? Hast du gesagt, okay, wir machen das jetzt mit der Kostümierung. Das war ja, glaube ich, ein Grundelement schon. Allein durch die Misfits-Vorgeschichte war euch der Weg ja, glaube ich, oder müsste ja eigentlich klar gewesen sein. Wir machen das so weiter, quasi auf unserem Stil. Aber wo habt ihr versucht, in welche Nische zu kommen? Also habt ihr mehr die Punk-Sachen gespielt oder habt ihr einfach von vornherein schon euer Ding gemacht? Also wie geht man das an, wenn es keine Szene gibt? Also, weil vor euch, da gab's ja sowas nicht wirklich. So, ihr habt das ja quasi, ihr seid das ja selber angegangen, habt gesagt, wir öffnen jetzt hier auf dem deutschen, ich nenne es jetzt mal deutscher Markt, das war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, als ihr angefangen habt, aber so, wir machen uns jetzt unsere eigene Szene. Ist es ja fast schon, ne? Also ich mache mir jetzt mal eine eigene Szene mit dem Horrorpunk.
Man nimmt so ein bisschen diese US-Horrorpunk-Szene und versucht, genau, die hier auch zu machen, ne?
Also also das ist eine berechtigte Frage, weil in der Tat ist es wirklich ein bisschen so gewesen. Also wir haben ja als Misfits-Coverband dann irgendwann eigene Songs geschrieben, weil die Misfits zu dem Zeitpunkt nach 99 kein Album mehr gemacht haben. Die Fans haben immer gesagt, ey, ihr macht das super, macht doch mal Songs, die so klingen, nur eigene Songs. Und haben gedacht, okay, machen wir das. Das kam sehr gut an und dann haben wir ein Demo aufgenommen und ich hatte zu dem Zeitpunkt bei einem Plattenlabel gearbeitet als Promoter. Kannte also das Ganze so ein bisschen, habe auch für Magazine schon geschrieben und habe immer von geträumt, ein eigenes Label zu haben. Und dann habe ich dieses Demo in der Hand gehabt, habe gedacht, so, du könntest das jetzt an die ganzen Labels rausschicken oder du könntest das als Startpunkt für was Eigenes nutzen. Da habe ich gedacht, ja gut, jetzt haben wir aber nur 4 Songs und durch einen Bekannten und so ein bisschen so frühe MySpace-Zeiten hast du mitgekriegt, in der Tat gibt's da noch in der Welt eine oder zwei andere Bands, so wie wir, die aber alle auch nicht über ein Demo-Stadium herausgekommen sind. Und dann war es eine glückliche Fügung, dass ich da so ein bisschen erkannt habe, dass da Potenzial liegt und hatte noch diesen Sampler im Ohr, der hieß This is Boston, not LA. Das ist so ein Hardcore-Punk-Sampler mit Gangrene und was nicht, was da alles drauf war. Und da habe ich gesagt, sowas braucht man. Eine Compilation, die ein Genre definiert. Und das Genre habe ich dann, und ich würde behaupten, also ich habe zwar den Begriff Horrorpunk geklaut, weil ich den in einem Review von der Misfits, von einem Album mal gelesen hatte, habe den aber sonst nirgendwo gelesen. Wir reden hier, da gab es noch kein Facebook, und MySpace war da.
Ja.
Noch nicht, ne? Also dementsprechend, ohne da arrogant sein zu wollen, aber dieser Begriff ist durch das Label Fiendforce und durch diese Compilation bekannt geworden. Ne? Und ja, und dann haben wir einfach alle Bands irgendwie angeschrieben. Also wirklich auch noch mit Briefen teilweise. Ne? Die haben uns dann CDs geschickt mit schönen handgeschriebenen Briefen und so weiter. Haben da ein paar kleine Skelett-Lollis und sowas beigelegt. Und das war richtig cool. Dann hat sich irgendwie, ist da draußen eine richtige Familie entstanden. Und diese erste Compilation, This is Horror Punk, war der Startschuss fürs Label und hat dieses Genre ganz plötzlich, hat so einen Grundstein gelegt, aber auch für einen riesen Hype gesorgt. Ne, und dann haben wir die erste Blitzkit rausgebracht, die erste Bloodsucking Zombies und ich glaube, die zweite oder dritte war dann schon unser Album. Und ja, plötzlich redeten alle darüber, alle Magazine sind drauf angesprungen und das war eine geile Zeit, eine geile Aufbruchstimmung. Und das war natürlich auch ein Vorteil, dass wir sozusagen ein eigenes Label hatten und die ganz frühen Protagonisten dieser Szene waren. Es gab The Spook noch, das dürfen wir nicht vergessen. The Spook war die, für meine Begriffe, ich weiß es nicht besser, aber die erste deutsche Horror-Punk-Band. Mhm. Und die haben mich sehr beeindruckt. Ich bin ein großer The Spook-Fan, habe sie nachher auch auf meinem Label gehabt. Wir sind auch gut befreundet weiterhin. Das war für uns natürlich auch eine große Inspiration, da in die Richtung zu gehen. Haben aber im Gegensatz zu denen nicht direkt unseren eigenen Sound gehabt, sondern wirklich das erste Album ist eine 1:1 Misfits-Kopie.
Okay.
Ja, und dann ging es aber immer weiter mit mehr Metal. Ne? Aber die ersten beiden, da hörst du schon sehr viel Misfits. Dann so, ich sag mal, die New Blood, das war unsere vierte Scheibe, die war die erste, die bei SPV rausgekommen ist. Da haben wir mit Waldemar Sorichter als Produzenten auch einen Riesenschritt gemacht. Und da haben wir uns so ein bisschen emanzipiert. Mhm. Und ich lasse diese Basis, Misfits Horror Punk, ist uns wichtig. Die lasse ich absolut gelten. Nur wenn jemand sagt, die klingen ja wie die Misfits, dann würde ich sagen, okay, vielleicht kennst du uns noch von unserem ersten Album, aber dann hör doch bitte nochmal ganz genau hin.
Sind schon ein paar Jährchen vergangen, seit man das so deutlich sagen konnte.
Ja, richtig. Aber genau wie viele andere, die sich verändern, wir haben uns wirklich sehr langsam verändert. Ne? Also jetzt arbeiten wir an unserem achten Album. Das war so immer immer ein kleines bisschen mehr. Trotzdem gibt's Leute, die sagen, ja, damals, die ersten Alben, ach, da wart ihr noch geil. Weißt du, wo du denkst, ah, damals, als wir keine Identität hatten,
ja,
ne, da waren wir halt also richtig geil.
Ich hatte das letztens, also wir haben ja tatsächlich auch als Coverband gestartet und auch noch eher so Horrorpunk-Cover gemacht. Gar nicht so sehr Misfits-mäßig, aber eben schon ein bisschen wilder und irgendwie Horrorfilm-lastig vor allen Dingen auch noch, also so wirkliche Horrortexte. Und wir haben dann ja, die EP war dann bei uns eher so Gothic-Rock, Death-Rock, irgendwie so, aber auch nicht wirklich Horrorpunk. Und ich hatte es letztens tatsächlich, dass einer beim, und genau, und danach kam Elektronik dazu, also jetzt machen wir wirklich Gothic Industrial Metal so. Also es hat mit Horrorpunk ja quasi nichts mehr zu tun, außer wenn ich dann doch mal einen Song mache, wo es um Zombies geht. Aber da muss man es schon weit hergeholt. Und letztens hatte ich es echt mal wieder, dass einer bei einem Konzert war, der das letzte Mal, ich glaube 2012 bei uns war. Also ich meine, es gibt kein Album von uns, was so diese Horrorpunk-Elemente hat. Der hat sich ernsthaft nach dem Auftritt beschwert, dass wir keine Sachen mehr von früher gespielt haben. Also wirklich von, ja, vor, wann ist 2012? Ich kann nicht rechnen, vor 7 Jahren, als wir noch kein Album draußen hatten. Die Sachen wollte er wieder hören. Also die gibt's die dann aus irgendeinem Grund immer, diese Leute.
Ja,
also
ja,
irgendwo kommt nochmal einer aus dem Loch raus, der, und ich meine, es ist ihm ja auch nicht, ich nehme es ihm ja auch nicht böse. Wenn er das cool fand, freue ich mich ja auch.
Ja, das geht mir auch.
Aber
so,
es ist klar, natürlich eine völlig utopische Vorstellung, dass wir auf einmal nach 7 Jahren dann doch wieder uns völlig zurückentwickeln oder jetzt.
Jetzt haben wir hier jemanden von Pyogenesis hier sitzen. Das ist ja eine Band, die riesen Veränderungen in ihrer Geschichte durchgemacht hat. Also was wir hier besprechen, ist dann noch auf ganz kleinem Niveau.
Ich wollte gerade sagen, bei mir kommt mir die Veränderung schon krass vor, aber die Veränderung ist tatsächlich nur von Pre-Recording zu aufgenommener Geschichte sehr krass. Mhm. Stimmt, bei Pyogenesis ist es ja eine wilde Achterbahnfahrt.
Ja. Sehr krasse.
In der Diskografie.
Ja.
Ja, das stimmt.
Da hast du ja auch schon drüber geredet, dass es da eben auch die Typen gibt, ja, die dann sagen, ey, mach genau mal wieder wie 1991.
Also, genau, das, was du gerade erzählt hast, haben wir auch letztens gerade mit jemand anders besprochen, wo eigentlich immer jemand kommt, der sagt, früher war es besser. Früher, ne, 1991, die Platte, das war eure beste Platte oder keine Ahnung, die letzte Platte war doof, aber die davor war richtig gut. Oder also du wirst halt immer Leute haben, die diese Emotionen, die sie zu dem Zeitpunkt hatten, als das Album rauskam, wie wollen sie nochmal wieder erleben, wenn sie
als sie 16 waren Party waren und als sie das entdeckt haben, da war es natürlich alles am besten.
Können wir uns aber auch alle nicht von frei sprechen. Also eine meiner absoluten Lieblingsbands ist Bad Religion. Mhm. Für mich wird die No Control immer die Scheibe sein. Ja? Da habe ich sie kennengelernt, habe sie abgefeiert, bin zu den Konzerten gerannt. Aber Ich habe jedes Album, ich gehe zu jedem Konzert, wenn sie in der Nähe sind, und ich finde auch die neuen Sachen geil. Die Emotionen von No Control, Against the Grain und Generator, die werde ich nicht mehr haben. Mhm. Aber trotzdem kann ich die neuen Scheiben schätzen für das, was sie sind. Mhm. Und das fehlt mir manchmal, das Differenzierte.
Das Verständnis.
Genau. Mhm. Aber andererseits, wir sind Musiker und manchen Leuten gefällt es halt und manchen nicht. Ne? Aber es ist halt traurig, weil manchmal wünschte ich, ich könnte da dieses Herzblut, was man in Songs steckt, dass die Menschen das fühlen könnten, was wir gefühlt haben, als wir diesen Song geschrieben haben, uns tierisch gefreut haben, so, oh, geil, was für eine geile Probe heute und den geilen Song fertig gemacht. Und
ihr habt richtig hart dran gearbeitet.
Genau.
Und für den ist es dann irgendwie nur, ja, ich fand den von vor 3 Jahren aber besser.
Ja, genau.
Nervt ein bisschen.
Ja, nervt ein bisschen. Alles irgendwie nachvollziehbar, aber manchmal auch ein bisschen undankbar, der ganze Spaß, ne? Und dann machst du irgendwie mega Alben und dann guckst du halt gerade jetzt in heutigen Zeiten von Streaming und so weiter, da brauchen wir alle nur auf unsere Stückzahlen gucken und dann wird einem die Realität ganz schlagartig bewusst. Aber hey, also ich meine, wir sind alle unsere 3 Bands sind in der super glücklichen Lage, professionell Alben aufnehmen und veröffentlichen zu können und touren zu können.
Genau, live spielen zu können und da kommen dann auch ein paar Leute und
genau, richtig.
Das sage ich auch immer, man jammert immer viel rum, aber es ist auch auf einem hohen Niveau, jammern auf einem hohen Niveau.
Absolut.
Dennoch, selbst wenn man kein Geld mehr mit CDs verdient, ist es trotzdem ein Privileg, überhaupt in der Lage zu sein. Ich weiß, früher war das war der Traum, eine CD rausbringen und die gibt's im Laden.
Ja, ja.
Alter, das wäre früher war das höchste der Gefühle, schon die selber 10-mal zu brennen und deinen Kumpels die aufzudrängen. So, und dann als das erste Mal so ein Ding im Mediamarkt stand, das ist natürlich geil. Also,
ich glaube, CDs habe ich auch immer selber gekauft, also, unsere eigenen im Mediamarkt, Saturn.
Also das gibt natürlich auch genug Musiker, die an diesen Punkt auch nie kommen. Also die auch hart arbeiten und mit viel Herzblut und aus welchen Gründen auch immer es nicht hinbekommen und eben ja nie eine CD professionell und in den echten Handel reinbekommen.
Ja.
Darf man auch nicht vergessen.
Lass uns die Zeit mal ein bisschen zurückdrehen. Wie hast du überhaupt angefangen, Musik zu machen? Also wann war für dich der Startpunkt, wo du sagst, okay, ich möchte Instrument lernen, ich möchte mich mit Texten beschäftigen und vielleicht halt auch in der Band spielen?
Lustig, dass du das fragst, weil ich versuche es auch immer mal selber so zu rekapitulieren und irgendwie kann ich das oft nicht so richtig an entscheidenden Momenten festmachen. Also damals haben meine Eltern mich mit, keine Ahnung, 4 Jahren an der Musikschule angemeldet. Da habe ich ein bisschen Xylophon, ne, da hast du so erste Noten gelernt, dann kam die Blockflöte dazu. Das war natürlich alles wenig Rock'n'Roll, hat auch wenig Spaß gemacht. Dann kam die Wandergitarre, die Akustikgitarre dazu mit My Bonnie is Over the Ocean spielen und sowas. Mit Schulfreunden, Carsten, Peter und Thomas, glaube ich, war dabei. Markus, glaube ich. Schöne Grüße an der Stelle. Und und dann irgendwann, ja, bin ich Kiss-Fan geworden. Da war ich 9. Und Kiss haben für mich einfach alles auf den Kopf gestellt. Das, was die repräsentiert haben, ne, dieses Larger-than-Life-Ding, die Kostüme, das Make-up, die Songs, wo es eigentlich nur um Sex ging und um Rock'n'Roll und Party. Das haben aus einem 9-Jährigen ganz plötzlich jemand gemacht, der unbedingt auf die Bühne wollte. Leider bin ich auch eine faule Sau. Das heißt, ich bin nie ein richtig guter Gitarrist geworden. Es reichte, um in einer mäßig erfolgreichen Death Metal Band, Grindcore Band namens Forced to Decay zu spielen. Da haben wir auch 3 Alben veröffentlicht, mehrere 100 Konzerte gespielt. Ich habe gefühlt jedes besetzte Haus in Europa gesehen und die schlimmsten Klos noch dazu. Wir haben sogar vor 2 Jahren ein Reunion-Gig gespielt. Ich musste wieder Gitarre lernen dafür. War auch gut, waren noch ein paar 100 Leute da. Also das war so ging es immer weiter. Und als Gitarrist bin ich nie besonders gut geworden. Und dann war mal die Idee, weil wir Misfits-Fans waren, ein paar Songs zu covern. Und dann einfach ein paar Freunde zusammengetrommelt, einfach mal angefangen. Keiner hat den Danzig so gut hingekriegt wie ich, obwohl ich vorher nie gesungen habe. Dann war ich plötzlich der Sänger. Und dann stand plötzlich ein Gig an, als wir noch gar nicht wirklich ein Set hatten. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Was super war an der ganzen Geschichte ist, dass ich ganz plötzlich bei The Other meine Liebe für verschiedenste Dinge mit einbringen konnte. Singen fand ich ja schon immer hat mir Spaß gemacht, aber ich habe es halt nie so wirklich betrieben bis dahin. Horrorfilm fand ich super, Punkrock fand ich super, Metal fand ich super, fuck, Schminken, Kölner, Karneval, finde ich auch super. Und
daher kommt das.
Ja.
Okay. Man muss dazu wissen, einer meiner ersten Kontakte mit Thorsten, in meiner Erinnerung zumindest, ist, dass ich ihn angeschrieben habe bei Facebook, als ich Johnny Death Shadow gegründet habe, mit der Frage, was für Schminke man benutzen soll. Und das habe ich, glaube ich, Jan auch gestern erzählt, das ist tatsächlich, hat Thorsten mir dann die Schminke empfohlen und die benutze ich dann bis heute. Also 9 Jahre quasi, der Tipp war 9 Jahre Schminke wert sozusagen.
Ja,
vielen
super.
Dank an dieser Stelle nochmal. Aber
das
ist immer ganz lustig, dass ich das auch so als Referenz sagen kann. Und kürzlich hat mich nämlich eine andere Band gefragt, also da hat sich der Kreis quasi geschlossen. Da hat mich eine Band dann gefragt, was für Schminke wir eigentlich benutzen, weil sie irgendwie irgendwas anderes probiert hat und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann konnte ich diesen wertvollen Insider-Tipp, den ich hier nicht verrate, konnte ich dann weitergeben.
Soll ja nicht jeder so
den
gut
muss
aussehen
man immer hier. Persönlich bei einem Horrorband-Frontmann anfragen.
Hast du denen dann auch gesagt, der Tipp kommt von...
Weiß ich gerade gar nicht.
Oder hast du die Credits selbst eingestrichen?
Bin ich mir nicht mehr sicher. Vielleicht
ist nicht so schlimm, wenn
du vergessen hast. Vielleicht habe ich schlau gespielt.
Ja. Wie alt warst du denn, als diese Misfits-Geschichte losging?
Genau, das ist auch ein guter Punkt, weil ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ja gut, es war 99, also muss ich schon, lass mal überlegen, so 35, Anfang 30 gewesen sein, circa 99, circa Anfang, Mitte 30. Und wie oft denke ich mir, und das auch wieder Klagen auf hohem Niveau so ungefähr, wenn wir das machen würden, was wir jetzt machen, nur 10, 15, 20 Jahre vorher. Also wenn ich sozusagen, also man entwickelt sich, das ist ganz klar. Ja. Das ist so passiert, weil es so passiert ist. Aber ich glaube, in einer früheren Zeit, wenn da wären wir ganz anders irgendwo gelandet. Bin dankbar für alles, was wir mitmachen. Also es sind solche... Privilegien, das weißt du auch speziell natürlich, ja. Was ich, Amerika-Touren spielen, in Moskau, solche Sachen, hätte ich mir niemals träumen lassen. Wacken spielen, solche Geschichten, ja. Das ist super gut. Aber trotzdem hat jeder im Kopf, was wäre gewesen, wenn?
Ja.
Da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen, außer du bist halt Rammstein, Metallica und Co.
Wenn du halt alles halt geschafft hast, ja.
Genau.
Es wird ja auch immer schwerer, so am Markt zu bestehen oder so zu bestehen, wie man es gerne hätte. Na, also das einfach... Man merkt, dass diese Live-Szene sich verändert. Nicht zum Positiven, meiner Meinung nach.
Absolut.
Die Tonträger, haben wir ja gerade besprochen, sind nicht ungeliebter, aber der Wert einer CD ist, oder der Musik ist, hat sich geändert auf Spotify. Ich glaube, ich brauche bei Spotify ja nur einmal weiterklicken, hab gleich die nächste Band. Das gab's ja früher in dem Spektrum auch nicht. Da musste man sich ja noch die CD kaufen oder halt Radio hören.
Ja, da war jeder Song irgendwie mehr wert.
Ja,
weil man es hat seltener und schwieriger zu kriegen war.
Hab sich auch reingehört.
Genau. Und
heutzutage, 10 Sekunden, ja. Gefällt dir nicht, wird weitergeskippt. Dadurch hat sich ja auch das Songwriting dann wiederum verändert. Ne? Mhm. Früher hast du lange Intros gemacht, bla bla bla.
Jetzt musst du in 30 Sekunden auf jeden Fall zum Chorus kommen.
Du musst sofort.
Die Hook muss gleich die Leute abholen. Ja.
Am besten den Refrain voranstellen, direkt mit Gesang anfangen und so weiter. Bridge, welche Popband macht heute noch eine Bridge vor einem Refrain? Das passiert ja schon fast gar nicht mehr.
Und dann ist auch tatsächlich dieses alte Radio, 3 Minuten 20. Radio-Ziel hat sich dann auch verschoben. Heute bei Streaming willst du eher so 2 Minuten 10, damit das öfter geloopt werden kann. Also irgendwie...
Okay, das ist bei mir noch nicht angekommen, aber das wird ab jetzt wird das aufgenommen.
Ganz kurz.
Jetzt hast du einen Insider-Tipp zurückgegeben.
Ja. Oh, danke schön. Wenn mich demnächst jemand anfragt, werde ich sagen, der Johnny Death Shadow.
Sag Bescheid, wenn du damit die erste Million gemacht hast auf Spotify.
Genau, ich gebe dir ein bisschen ab.
Ja, super.
Aber das ist lustig, dass du sagst, man muss immer dran arbeiten. Also der Live-Markt in der Tat, eine Zeit lang hatte man das Gefühl, dass durch Streaming die Leute mehr zu Konzerten kommen und mehr Merch kaufen.
Ja.
Das war eine Zeit so. Mittlerweile ist es wieder so, dass alle großen Bands die Eintrittspreise sowas, also vervierfacht haben gefühlt. Und dann sagen sich die Leute, okay, ich gehe zum Festival, guck noch Rammstein und Metallica. Und es flaut bei mittel- bis kleinen Bands, flaut es ein bisschen ab. Auch da wieder, ich glaube, da können wir alle uns freuen, dass wir halt eine Fanbase haben, die kommt, je nach Stadt natürlich. Aber ich kriege das mit. Ich gehe super gern auf Konzerte, 1-2 Mal die Woche und sehe, dass weniger Leute kommen. Und das tut mir halt total leid. Dann freue ich mich wieder, wenn es Bands gibt, die von 0 auf 100 starten. gut, die gibt's schon was länger, aber Ghost ist für mich einfach so ein Beispiel, wo ich sag, mein Gott, gut, dass es wieder so eine Band gibt, mit handgemachter Musik, mit Konzept, mit Leidenschaft. Mhm. Die machen, da sind wir beim nächsten Thema, dann auch so eine kleine Internet-Filmserie und sowas, ne? Und das musst du halt heute wieder machen. Das nervt mich total, dass du die ganze Zeit überlegen musst, was poste ich bei Facebook, was poste ich bei Instagram. Ja. Du musst dir sogar ein Konzept dafür überlegen. Es reicht ja nicht mehr einfach nur irgendwo mal was zu posten.
Und du musst kontinuierlich dabei sein und das alles mit betreuen sozusagen. Eigentlich musst du permanent bei jeder Aktion, die du machst, immer irgendwie Social Media mit betreuen. Und ich kenne das auch, dass wir das vergessen oder eben, weil wir nicht genug Bock drauf haben. Und zum Beispiel bei Konzerten bekommt dann unsere Mercherin, also sie hat dann Zugang zu Instagram und Facebook, damit die eben Fotos macht und Story, die macht dann die Stories, wenn wir unterwegs sind und macht Livestream, weil keiner von uns, meistens denkt keiner von uns dran.
Aber einfach, das ist gut.
Einfach schon, also da muss man einfach eine Person finden oder zum Beispiel beim Wacken Winter? Ding, wo du das gemacht hast?
Den Takeover.
Da haben wir dann Jan den Instagram-Takeover machen lassen, haben ihm den Account quasi gegeben und Jan hat dann Stories gemacht und hat das alles betreut. Das ist natürlich super. Keiner von uns musste dran denken, sich drum kümmern und Jan konnte irgendwelchen lustigen Quatsch filmen, den wir da irgendwie...
Ihr bekommt heute noch E-Mails, dass das die beste Story ever war.
Bis heute ist... wir haben den Instagram-Preis bekommen natürlich für diese Story-Reihe und bis heute, also bei Instagram in unseren Highlights ist auch fast das komplette Ding. Archiviert.
Gab es dann nicht sogar die Nominierung bei den Metal Hammer Awards für beste Metal Story?
Beste Social Media auf einem Festival, ja genau.
Wirklich jetzt?
Nein.
Das war gerade so überzeugend.
Gibt es noch nicht, aber wenn jemand vom Metal Hammer zuhört, da würden wir gerne. Wir würden auch mal gern gewinnen.
Genau.
Aber eigentlich generell.
Trotzdem, ne, da komme ich wieder zu KISS. Für mich war das Larger Than Life, hinter den Masken.
Ist es ja immer noch.
Ja, man weiß natürlich heute, wie sie aussehen. Mhm. Natürlich haben die auch ihre Social-Media-Kanäle. Aber das war für uns damals war es ein Schock, als die plötzlich ungeschminkt irgendwo waren. Und ich war mir nicht sicher, will ich das überhaupt?
Ich wollte gerade sagen, wollte auch irgendwie keiner, als das dann
kam. Wir haben da auch mal drüber gesprochen in einer der ersten Folgen. Ne? Da habe ich das nämlich auch gesagt, wo ich sagte, als das dieses Kiss-Ding war, wo die ungeschminkt ihre CDs rausgebracht haben, da war ja, das war ja ein richtiger Einbruch bei denen, wo denn die Leute gesagt haben, so... Pff, funktioniert gar nicht.
Ja, das stimmt. Das kommt hier einem in Deutschland so vor, aber die haben da sehr erfolgreiche Alben gemacht und haben da auch große Hits gemacht. Also da, also das war ja die Zeit von MTV, der 80er, der Hair-Metal-Bands. Hm. Und KISS haben da sehr erfolgreich, sind die da mitgeschwommen. Allerdings weniger hier als in den USA. Aber natürlich, das ist kein Vergleich zu den Hochzeiten der End-70er. Das ist logisch. Und eigentlich hat die Reunion mit Make-up wieder drauf, hat denen wahrscheinlich den Arsch gerettet. Das muss man auch sagen. Ja.
Aber ich muss auch sagen, da bin ich jetzt auch ein bisschen neidisch auf euch beide, weil ich finde dieses Konzept des Verkleidens, oder sagen wir mal das Schminken, das ist so eine geile Sache, weil du einen anderen Charakter erfinden kannst, du kannst, wenn du sogar weitergehst, kannst du geil Merch daraus machen, siehe KISS. Ne? Also The Demon, das ist ja eine eigene Marke geworden. So, ne? Und du kannst halt einfach die Leute damit auch ein bisschen mehr mehr bekommen, weil du bist nicht Thorsten, ne, der halt...
Er ist halt so, Rock Usher und das ist halt kein Typ von nebenan, also da ist eine gewisse Distanz automatisch da, einfach allein schon durch das Optische.
Ja, und es ist halt so auch gleichzeitig... Rockstar, ja, und Faktor. Es ist Entertainment, hallo, es ist voll Entertainment.
Und das finde ich bei The Other halt auch ganz witzig, weil ihr habt ja auch so Charaktere.
Ja.
Bei uns ist es ja, wir sind Skelette und dadurch, dass wir im Großen und Ganzen auch immer die gleichen sind, kennen die Fans uns ja auch, aber bei euch habt ihr ja auch, das sind ja... zum Beispiel euer aktueller Bassist ist ja, glaube ich, Clown, so ein Horrorclown.
Ist gerade raus und der Alte ist wieder da, aber der ist eine Scarecrow.
Aber der hat auch seinen Charakter, sind so wirklich dedizierte Horrorcharaktere.
Genau.
Den Dr. Caligari habt ihr auch nicht mehr.
Der ist dabei.
Den fand ich immer mit am coolsten, weil das auch so, also der trägt so einen Mundschutz und das wirkt auch irgendwie geil horrormäßig.
Und er guckt dann auch immer total böse und wenn er den Mundschutz abhat, sieht er überhaupt nicht mehr böse aus. Aber das ist natürlich ein Konzept, was gleichzeitig, ich bin halt riesen Marvel-Comics-Fan, war ich schon als Kind und da war das natürlich genauso. Da hast du dann immer die Hefte gehabt, wo im Prinzip so ein Steckbrief war, ne? Wer ist es? Wo kommt er her? Was sind seine Superkräfte und so? Und das haben dann KISS ja natürlich auch so ein bisschen gemacht. Und das ist ein Konzept, was ich für uns auch sehr passend fand. Uns macht auch wahnsinnig Spaß. Wir haben ja auch zwei Comics rausgebracht. Der zweite ist sogar bei Panini erschienen.
Mhm. Ah, was?
Ja, genau. Und das haben wir natürlich auch von KISS geklaut. Die haben das vorher mit Marvel gemacht. Mhm. Immerhin schließt sich da der Kreis. Panini hat die Rechte für Marvel in Deutschland. Also sind wir fast bei Marvel rausgekommen.
Also wenn jetzt das neue Marvel Extended Universe ins Kino kommt, ist es... Ich will hier noch nicht spoilern, aber es könnte sein, dass The Other da auch... Also Nebenrolle haben.
Einmal durchs Bild rennen.
Black Panther 3 oder...
Ganz genau. Da muss ich noch ein bisschen an meinen Moves arbeiten. Ach ja. Aber wir haben es ja sogar schon mal so weit vor die Kamera gebracht in einem Horrorfilm, weil wir natürlich auch immer, also jeder, der so ein visuelles Konzept hat, träumt natürlich davon, auch wirklich mal sowas zu machen. Nicht nur ein Videoclip, sondern wirklich mal vielleicht einen Film zu drehen. Und dann hat ein Regisseur, Andreas Schnaas heißt er, so ein Underground-Kult-Regisseur, der hat eine Horrorfilmreihe namens Violent Shit. Die ist in Kultkreisen, ist die schon recht begehrt. Wir waren im vierten Teil dabei. Und ich muss sagen, es ist eine Sternstunde des absoluten Mülls.
Des Horror-Trash.
Ja, ja, ist wirklich ganz schrecklich. Also wir mussten uns einen Kampf liefern mit zwei Bösewichten, hier so mit Machete und so. Und witzigerweise fand der Dreh in einem abgedunkelten Dachboden statt, auf einem Dachboden. Und wir mussten Englisch reden, weil der Film auf Englisch gedreht wurde für den amerikanischen Markt. Und dann wurden wir aber von anderen Menschen auf Deutsch gedubbt. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann gibt's wirklich so Kampfszenen. Wir hatten ja, schauspielerisch sind wir komplett untalentiert. Wir mussten uns eine Kampfszene liefern und dabei Englisch sprechen. Und ich weiß noch, wie ich dann so zu Sarge, unserem Gitarristen damals, so, go get him, Sarge! Und dann er tat dann so, als würde er schlagen. Also es ist wirklich ein Zeitdokument, das hoffentlich nicht wirklich auftaucht. Man findet es auch wirklich schwer im Internet, glücklicherweise.
Wie war das für dich, als du dich selbst gesehen hast mit einer anderen Stimme?
Also das war wirklich zum Lachen. Das war so skurril, aber das Schlimme war dann noch nicht mal die Stimme, sondern ich habe mich da gesehen, ihr habt gesehen, ich mache wirklich die schlimmste Figur aller Zeiten. Ich hatte wirklich Schämschweiß auf der Stirn, habe das wieder ausgemacht, habe es mir seitdem nie wieder angeguckt. Ja.
Aber wenigstens kann er ja sagen, nee, das bin ich nicht, guck mal, meine Stimme ist ja auch ganz anders. Ne? Ja.
Das ist eine gute Idee. Er
hat sich nur so geschminkt. Das
ist ein Schauspieler. Halt.
Ja, richtig.
Das haben die von uns nachgemacht.
Ja. Aber in der Tat, da haben wir gemerkt, Schauspielern ist dann doch nichts für uns.
Doch schwerer als gedacht.
Auf der Bühne ist halt was anderes als, oder auch selbst in einem Musikvideo ist natürlich was anderes als in einem Film, ne?
Ja, so, genau.
Ganz anderes Setting.
So. Wobei auch Musikvideos, da bin ich auch, man ist auch nicht ganz man selber natürlich, ne? Weil die Kamera drauf hängt, die denkt, oh, jetzt muss ich aber extra evil aussehen und extra aggressiv aussehen.
Und man denkt dann immer, man denkt dann irgendwie, man hat da viel gemacht, bewegungstechnisch. Und dann sieht man, dass es einfach auf Film nach 20 bis 10% davon aussieht. Ja. Wenn man denkt, man hat jetzt eine coole große Bewegung gemacht, man muss die eigentlich in Wirklichkeit noch viel größer
genau
machen. Also das ist
ähnlich.
Auch, teilweise total ernüchternd.
Das ist bei zwei Sachen ist mir das auch wichtig, weil ich habe hier und da habe ich schon mal so Overdubs für Filme und so gemacht, für Filmtrailer. Ich habe sogar mal Pornos synchronisiert, fällt mir gerade ein. Ich war ja 8 Jahre in der Pornobranche als Redakteur und Pressesprecher. Und immer wenn jemand beim Synchronisieren ausgefallen ist, da riefen die an und sagten, Thorsten, komm mal kurz runter, wir brauchen jemanden, der stöhnt. Und dann hab ich immer, oh ja, oh.
Baby, ist ja auch eine geile Stimme dafür, oder?
Ja, kann gut stöhnen.
Ach so, ja. Woher weißt du denn das?
Könntest du vielleicht auch mal eine CD mit rausbringen.
Ja, das kann ich
ist ja abgefahren. Und hast du da die ganzen Filme synchronisiert? Also nicht
viele,
ganz,
ja, viele. Ich habe unter anderem die Porno-Variante von Batman, der heißt Batfuck. Ja, da habe ich einen Kriminellen, der von Batman verprügelt wurde.
Könnte auch ein Misfits-Song sein, fast.
Ja, das stimmt eigentlich.
Batfuck?
Little Batfuck. aber da fällt mir gerade ein, meine erste Erfahrung, da war nämlich, da fehlte halt spontan jemand und die haben gesagt, fragen wir mal einen Thorsten, der kann so schön tief reden. Und dann war es ein winzig kleiner Raum, in so eine Sprecherkabine. Und dann sagten die, geh mal da rein, da liegt auch Skript, ich gehe da rein, steht da eine Frau. Ich so, ja, ihr dreht jetzt zusammen die Szene. Und dann stehe ich auf engstem Raum, Schulter an Schulter, mit einer Frau, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Und sie so, fick mir in den Arsch, fick mir in den Arsch. Und ich so, ja, du geile Schlampe. ernsthaft, und da hatte ich auch richtig Schweiß auf der Stirn, weil mir so unangenehm war, die Situation, muss man sagen. Im Nachhinein kann ich drüber lachen.
Musstest du jemals schon mal so einen Film ein Autogramm draufgeben, weil einer der Fans das mitbekommt?
Mein Name ist nie erwähnt worden.
Aber die Stimme ist ja schon fast einzigartig.
Dann. Ja, aber beim Stöhnen ist jetzt schon mal, ne, das.
Aber vielleicht jetzt, wo die Leute das hören.
Ja, ganz genau. Das könnte sein. Bad
Fuck, alles klar, Amazon. Ja,
genau. In Zukunft bei den Konzerten im Merch steht dann am Ende immer so eine Schlange mit den Bad Fuck.
Genau. DVDs. Ja, vielleicht, wir machen ein Schild mit FSK 18 unter der Theke, bitte nachfragen. Da gibt's
kleines Zusatzeinkommen, wo das mit den CDs sich ja nicht mehr so richtig lohnt.
Ja, das stimmt. Ja, aber vielleicht mache ich auch personalisierte Stöhn-CDs. Und Frank Zander macht ja diese Geburtstagsdinger. Ja,
so. Habe ich meinem ehemaligen Chef mal geschenkt.
Ach, super. Echt jetzt?
Ja. Was kostet das?
Ich glaube 20 Euro oder so.
Macht der das jedes Mal selber oder hat der, wahrscheinlich hat er mittlerweile das so viele Namen.
Das ist so ein Film und der hat dann, also das ist sozusagen so ein festgelegter Geburtstagsparty-Film und da gibt's dann immer so, ich sag mal, da ist dann immer so die Partygesellschaft, die Frank Zander und seine komischen Zombies da stehen dann da rum und dann kommt so ein Schnitt und dann ist Frank Zander, hey Thorsten, du hast Geburtstag. Also man sieht so, dass sie einmal das ganze Ding gedreht haben und dann hat er ganz oft wahrscheinlich für alle üblichen Namen diese Zwischenszenen immer gemacht.
Ja.
Hey Jan, du hast Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und dann singen sie so und also es ist wirklich, ist völlig debil. Also es ist wirklich krass.
Aber natürlich geil.
Krass blöd. Aber es ist natürlich immer ein guter Gag. Also den Witz ist es wert und das muss man dem Frank Zander dann auch wirklich, das Geld gönne ich ihm auch total.
Ja,
und ich denke, weil er alle üblichen damit. Namen gemacht und
ja,
wenn der Name zu kompliziert wird, weiß ich nicht, ob sie das dann nachdrehen, wenn der Name vielleicht auch mal öfter vorkommt oder ob sie Bestellung ablehnen, wenn der Name zu exotisch ist.
Ich würde mir das noch überlegen. Ich würde auch erstmal mit Julia, Steffi, Marie und sowas anfangen.
Genau.
Steffi. So.
Ja, genau, machst du einmal.
Ja, also ich denke, es hat sich schon gelohnt, dass wir gesprochen haben.
Ja, super. Das ist schon eine neue Geschäftsidee. Ja. Sehr gut.
Ich hab eine Idee für eine Jubiläumsfolge.
Mhm.
Sollte es einen Podcast geben, dass wir irgendwann mal 50 sind, aber bei 69, Folge 69 und dann gehen wir alle drei zusammen auf die Venus.
Ah, auf der Venus habe ich meine schönsten Abende erlebt, das muss ich sagen. Also da, ich war ja für die ganzen Darstellerinnen zuständig, dann habe mit denen die Pressearbeit gemacht. Das ging ja dann bis tief in die Nacht, ne? Und dann waren da auch natürlich viele andere Musiker waren dann da. Das waren teilweise Exklusivpartys, wo halt nur Businessleute reinkamen. Mhm. Und mit wem jetzt die Fantasie so durchgeht, der das jetzt draußen hört, dem kann ich sagen, ja, genau so.
Ja, müssen wir dann mal gucken, vielleicht machen wir noch so einen Erotik-Podcast, ne? So als Neben. Porno-Leben.
Was mir mal passiert ist, da war ich bei Ingo Schmoll von 1Live, hat einen Podcast, und dann hat er mich zu sich gebeten und hat mir nur die Audiospuren von Pornofilmen vorgespielt und ich sollte erraten, wer da gerade zu hören ist von den Frauen.
Okay.
Hat mir dann natürlich auch welche untergeschmuggelt, die ich eigentlich betreue.
Ja, wo du es eigentlich wissen musst.
Wo ich eigentlich wissen wüsste, aber in der Tat habe ich wirklich nur Vivian Schmidt erkannt. Ja, also
aber wenigstens.
Das war dann doch schwierig. Ja,
und es war auch ein bisschen ein Schuss ins Blaue.
So, kommen wir zurück zur auch Musik?
Ja, ja, stimmt.
Ich wollte noch was zu Musikvideos sagen. Ist es da nicht auch für euch gerade geil, weil ihr diese Maskerade habt und weil ihr dieses Horrorpunk-Ding bedienen wollt, da habt ihr doch eigentlich so viel kreative Möglichkeiten, da einfach super coole Videos zu machen und halt auch immer was Neues rauszubringen. Vielleicht auch mal Musikvideos, die zusammenhängend sind und Geschichte erzählen. Also ihr habt ja einfach aufgrund der Szene, die ihr bedienen wollt, habt ihr ganz viele Möglichkeiten, das visuell umzusetzen. Und das stelle ich mir super spannend vor.
Das ist auch super spannend, ist allerdings auch super teuer, wenn man es vernünftig machen will. In der Tat, also unser allererstes Video Lovers Lane, das finde ich immer noch großartig. Da hatten wir aber auch viel Unterstützung von den Leuten, die das gratis mit uns gedreht haben. Ja, da hat der eine so einen alten Leichenwagen mitgebracht. Dann haben wir ein paar von den Erotikdamen haben mitgespielt, aber auch Freundinnen, die haben sich um Location gekümmert. Also wir waren ja komplette Novizen und haben da aber wirklich in zwei Nächten ein geiles Ding gemacht. Und dann haben wir uns aber sehr viel Zeit gelassen. Ich glaube 4 Jahre oder sowas bis zum nächsten Clip. Und da haben wir schon gemerkt, okay, mittlerweile ist der Enthusiasmus der Leute, uns bei Videoclips zu helfen, etwas geringer geworden, weil alle müssen Geld verdienen, das verstehe ich ja auch. Und dann kostet so ein Video plötzlich einfach ein paar tausend Euro und das zieht sich jetzt dadurch.
Ja, und das ist ja auch nicht, also man hat auch das Gefühl, Videos lohnen sich in dem Sinne nicht mehr so wahnsinnig. Also die sind ein totales Nice to Have und für Promo super. Also irgendwie muss man schon auch Video machen, so ist es ja nicht.
Ja.
Aber es ist eben, das Musikfernsehen gibt's in der Form nicht mehr und wir, kann man ja sagen, würden da sowieso nicht stattfinden. Also so ein The Other Clip wäre wahrscheinlich höchstens mal tief in der Nacht auf über zwei in irgendeiner Spezialsendung gelaufen.
Ja, bei Metaller oder so, ja. Mhm.
Also dieser massive Werbeeffekt, dass man sozusagen sagen kann, wir investieren in ein Musikvideo und dadurch verkaufen wir mehr und deswegen lohnt es sich finanziell, der ist, glaube ich, nicht mehr da. Also das, oder zumindest nur sehr eingeschränkt. Vielleicht, wenn du was wirklich Krasses machst, was sehr viel Aufmerksamkeit erregt.
So wie aber Deutschland auch, von Rammstein. Das, ne? Genau. Aber ich meine, ich will
aber gut,
nicht
die Rammstein-Platte hätte sich wahrscheinlich auch sonst gut verkauft.
Das stimmt.
Aber klar.
Das aber ist auch natürlich das ein Meisterwerk. Wie viele Millionen
das
wird das?
Genau. Unfassbar teuer.
Das ist ja im Prinzip zig verschiedene Filme. Das ist ja wie ein Trailer für eine Filmserie. Völlig unfassbar. Irre. Klar, würde ich super gern machen. Ideen haben wir garantiert genug.
Also geht daran mir genauso,
nicht scheitern. Ja. Aber dann denkst du, wie sollst du das umsetzen? Ja, vor Greenscreen musst du auch wieder Computerleute haben, damit es vernünftig aussieht. Weil sonst, wir kennen genug Beispiele, wo es scheiße aussieht, wo die Band dann irgendwie im Weltall spielt. Wirklich. Und dann ertappst du dich halt doch wieder dabei, dass du einfach in einer Halle stehst mit dunklem Licht und Nebel und dann post, ne? Also, und manchmal will ich aber auch eine Band schon mal so sehen, ne? Manchmal will ich einfach die Band beim Spielen sehen, ne? Also, ja, das ist eine Mischung aus, man hat nicht das Budget und andererseits will man sich auch so zeigen, wie man ist. Aber klar, wäre geil, kleine Horrorfilme zu drehen.
Also halt, ich finde, das ist oftmals sehr, ja, nicht deprimierend, aber so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber man wird so ein bisschen auf den Boden der Realität wieder zurückkatapultiert, wenn man denkt, ach, guck mal, das will ich gerne machen, das will ich gerne machen. Und man merkt einfach so, es ist halt sehr, sehr schwer umsetzbar, oder es wird nicht verstanden, oder es wird nicht angenommen.
Absolut richtig. Und besonders, man darf nicht vergessen, ist ja nicht so, als würdest du ein Album machen und dann einen Videoclip. Du musst halt nebenbei noch deine Bühnenshow machen. Du musst deine Social-Media-Kanäle bedienen. Ja, du musst dich um die GEMA kümmern, musst das und das. Und andererseits muss ich arbeiten gehen den ganzen Tag. Ja, weil du kannst ja nicht von der Musik leben. Wenn ich von der Musik leben könnte, dann würde ich einfach sagen, ich kümmere mich jetzt für den Videoclip um die geile Location, die coolen Leute, die Bock haben mitzumachen und so weiter. Wann soll ich das auch noch machen? Also das ist, da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Wenn du von leben könntest, könntest du viele Sachen machen und könntest dann davon leben, so ungefähr. Aber
dann
so
wird es sich auch mehr lohnen. Ja, aber genau. Tatsächlich ist es heute eben so, dass es auch viele Sachen gibt, die sind dann auch irgendwie so vergebene Liebesmühe sozusagen. Also das will man eigentlich gerne machen, aber ja. Ich meine darum, wie verkauft man mehr, kämpfen ja viele Musiker. Das ist eben wirklich verdammt schwer.
Bestes Beispiel ist, fürs letzte Album haben wir eine richtig geile Sargbox gemacht. Ne? Die ist wirklich schon fast so groß wie ein Kindersarg.
Die hatte ich letztens in der Hand wir haben bei Hamburg Records Shop Takeover gemacht. Da habe ich die andere Sargbox in der Hand gehabt.
Hast du auch was Positives drüber gesagt?
Ich wahrscheinlich nicht.
Hast du sie gekauft?
Ich habe sie geklaut.
Nee, natürlich. Muss aber schwer rausgeschmuggelt.
Ich bin ja Musiker, ich kann mir die nicht leisten.
Aber da haben wir uns wirklich Mühe gegeben. Ne? Das ist ein richtig geiles Teil. Da ist ein Schal drin, hier wie so ein Fußballschal, nur mit The Other drauf. Da sind so richtig schöne, große Autogrammkarten, edel gedruckt, wo auf der Rückseite von jedem von uns eine Geschichte steht, also die Geschichte des Charakters. Und die sind alle original signiert noch dazu. Dann ist noch das Album dabei. Also das ist richtig geiler Scheiß. Und die hat nur 30 Euro gekostet. Und dafür hast du richtig was in der Hand.
Wie viel habt ihr davon gemacht?
500 Stück. Und mit Glück stehen die auch noch in ein paar Läden. Mhm. Ne? Und eigentlich hätte ich gedacht, ey, unser Zielpublikum sind Sammler. Ne? Das sind Freaks, die brauchen genau das. Genau wie ich das von der Band, die ich geil finde, haben will, brauchen auch unsere Fans das. Aber manchmal denkt man, ey, so viel Liebe reingesteckt. Und ich hätte erwartet, dass das Ding nach 2 Wochen ausverkauft ist, so ungefähr. Mhm. Ne? Aber
dann merkt man, dass diese Fans halt dann doch vielleicht die sind, die bei Spotify hören. Also man die sich da doch verschätzt.
Ja.
Vielleicht auch zu sehr von sich selbst eben auf die anderen schließt. Also ich habe auch festgestellt, dass eben zum Beispiel an den Spotify-Statistiken habe ich festgestellt, dass unsere Spotify-Hörer mit unserem Live-Publikum nicht so viel zu tun haben. Oh, okay. Also die Deckung, kannst du zum Beispiel sehen, bei Spotify werden wir, ich glaube, 80% männlich. Sind unsere Zuhörer sind männlich und bei unseren Konzerten ist ein eindeutiger Frauenüberschuss. Also das kann schon mal nicht zusammenhängen. Und auch die Altersstruktur stimmt überhaupt nicht mit unserem Live-Publikum überein. Also manchmal verschätzt man sich da auch einfach enorm, wer hört die Musik und sind das auch dann, also wer kauft die Musik so rum und sind das überhaupt die gleichen, die auf dem Konzert sind. Natürlich hast du deine Hardcore-Fans, die kennst du ja quasi. Die sind bei den Konzerten, die kaufen auch die Sachen, das weißt du, die kommen zum Merch und lassen sich Sachen unterschreiben. Aber es gibt auch so andere, so eine wabernde Masse, die irgendwie schwer einzuschätzen ist, schwer zu definieren ist.
Und gerade jetzt, wo du eigentlich die Möglichkeiten hättest, ne, dank Facebook und Instagram, du kannst ja viel mehr deine Fans verfolgen in dem Sinne, ne? Ja. Du siehst ja bei Spotify, welche Songs werden oft gehört. Und dann denkst du, ja geil, der wird oft gehört, spielst du den beim Konzert, gucken die Leute, als hören die den zum ersten Mal im Leben.
Genau.
Ja. Dann denke ich, was zur Hölle?
Bei uns kommen auch, wenn wir so ab und zu mal so Fragen machen, welche Songs wollt ihr live hören? Kommen, oder was sind eure Lieblingssongs live? Da kommen ganz andere Antworten. Also da sind teilweise Songs bei, wo wirklich eine bedeutende Anzahl von Leuten schreibt, den finde ich live am geilsten, die bei Spotify mit am schlechtesten laufen. Ja. Also das meine ich eben. Das hängt teilweise, ist das ein ganz anderes Publikum.
Ich habe keine Antwort drauf und wenn ich die hätte, dann wären wir sicherlich an einem ganz anderen Punkt. Aber auch wenn jetzt jemand zuhört und denkt, mein Gott, das ist ja alles ganz schön dramatisch. Ja, es ist eine Herausforderung und immer wieder denkt man, boah, ich will nicht mehr, ne? Wie viel Liebe willst du da noch reinstecken? Wie viel Leidenschaft? Aber dann stehst du am nächsten Tag auf und denkst, ja, aber es macht so viel Spaß. Und es gibt immer wieder was zurück. Und wenn du dieses geile Konzert spielst, dich danach mit den Leuten unterhältst, oder du kriegst die Mail aus Brasilien, dass jemand schreibt, Achtung, Klischee, ein Song von uns hätte durch eine schwierige Phase geholfen, solche Sachen, ja. Dann weißt du, warum du den Scheiß machst. Und dann willst du auch dann doch nochmal und sagst, komm, wir machen doch nochmal weiter und spielen doch nochmal die Tour. Ne? Aber klar, manchmal ist dann auch traurig, weißt du, unsere letzte Nightliner-Tour war 2017. Ich gehe davon aus, das war dann auch die letzte, weil auch sowas kannst du einfach heutzutage dann nicht mehr bringen, weil du sonntags, montags und dienstags keine Konzerte mehr spielen kannst, weil keine Sau mehr kommt.
Man sieht das ja auch bei immer größeren Bands, dass die teilweise eben auch nur noch Wochenenden machen.
Ja,
richtig. Also Bands, wo du glaubst, ja, eigentlich müssten die doch weitestgehend immer ausverkaufen, siehst du dann auch, die spielen Freitag, Samstag und den danach und den danach und den danach.
Und was bedeutet es dann? Freitag und Samstag sind alle Bands da und zack, gehen wieder die Leute zu den bekannten großen Bands und die kleinen, da werden die Clubs leerer, die Clubs buchen die kleineren Bands nicht mehr.
Und an den Wochentagen erst recht nicht. Also es ist...
Ja gut, da kriegst du schon mal einen Kassendeal in Buxtehude.
Gut, so. Okay, das... Ja. Aber da kommt ja auch dann auch keiner.
Da kommt auch keiner, ja, richtig. Ja, stimmt. Ja. Also, wie gesagt, aber ich glaube trotzdem, dass wir uns noch auf dem Level befinden, also alle drei Bands, die hier am auf dem Sofa sitzen. Es könnte sicherlich vieles besser sein, aber es ist so gut, dass wir dran Spaß haben und weitermachen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige festzuhalten.
Daran
und
zweifelt hier sozusagen, glaube ich, keiner aktiv, ne, dass man das weitermacht.
Ja, aber schön, dass du auch gerade unsere Kernfrage selbst beantwortet hast. Warum macht man diesen ganzen Kram? Warum investiert man Zeit, Leidenschaft, Liebe in so ein Projekt, wenn man doch oft scheitert, aber natürlich, wie du gerade sagtest, viele schöne Momente dadurch genießen kann, ne?
Ja, das sind viele Facetten, ne? Also von den ganz kleinen Sachen wie, wann wäre ich sonst mal nach Moskau gekommen und dann komme ich da hin und dann jubeln dir auch noch Leute zu. Ja, das sind das sind natürlich dankbare Sachen. All die Dinge, die man erlebt, die man sonst nie erleben würde. Selbst 10 Stunden durch die Wüste von Arizona und Nevada fahren wird plötzlich zu was richtig geilen, weil du weißt, da kommst du hin, da warten Leute auf dich. Das ist natürlich bombastisch. Und natürlich werde ich irgendwann, wenn ich alt bin, Enkel werde ich nicht haben, die Kinder meiner Schwester mit meinen Kriegsgeschichten nerven und sagen, wie geil das damals war. Aber ja, dafür macht man's und ey, wir alle mögen natürlich auch ein bisschen positives Feedback, ein bisschen Fame und natürlich mögen wir auch alles, was damit zusammenhängt. Natürlich gibt's diesen Rock'n'Roll-Lifestyle der 80er nicht mehr, aber trotzdem ein bisschen dran schnuppern tun wir ja auch alle. Ne? Die wilden Geschichten gibt's alle, die haben wir alle erlebt. Und das sind all die kleinen Details, das künstlerische Ausleben, aber auch der Spaß, der mit all dem verbunden ist. Und für jeden Spaß muss man halt auch ein bisschen was tun.
Ja, und wie du sagst, das sind auch tatsächlich Dinge, die kann man sonst nicht erleben.
Ja.
Also die passieren einem sonst nicht einfach mal so. Also das bringt dieses Musikerleben definitiv mit sich.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich definiere mich halt auch darüber, ne? Ich bin jetzt nicht unbedingt Musiker, sondern wirklich vielleicht eher einfach Entertainer oder so. Ich meine, das Wort benutzt in Deutschland kommen.
Ja, Frontmann kann man ja auch.
Vielleicht Frontmann, irgendwas, sagen, ne? Keine Ahnung. Also ich stehe auf einer Bühne und mache was und manche Leute finden es gut. Aber das bin halt ich.
Das ist ja auch
identitätsbildend
dann.
Genau, das gehört halt zusammen. Fast alle meine Freunde sind irgendwie, haben mit Musik zu tun oder lieben wenigstens Musik. Und wenn das wegfallen würde, ja, dieses Musikmachen, dann würde ein großer Teil von mir selbst einfach nicht mehr da sein. Und das gilt es zu vermeiden.
Sehr schön. Ja, dann sind wir eigentlich auch quasi durch. The Other heißt deine Band. Wir verlinken die auch in den Shownotes. Man findet euch auf www.theother.de. Ganz simpel. Uns findet man auch ganz simpel auf www.bandleben.de. In allen relevanten Podcast-Verzeichnissen, iTunes, Spotify, in eurem Podcatcher. Wenn ihr uns abonniert, findet ihr uns da. Und
Instagram.
Und Jan ist unser Instagram-Beauftragter. Auf Instagram findet ihr uns auch unter Bandleben.
Genau, da machen wir jetzt gleich nochmal ein schönes Foto für euch. Und ja, dann könnt ihr da mal vorbeigucken und könnt mal sehen, was wir hier getrieben haben. Und ja, danke, dass wir da sein durften bei dir.
Also ich habe zu danken. Ich finde es wirklich, es hat super viel Spaß gemacht. Und ich freue mich wirklich, Teil dieser Geschichte zu sein und wünsche euch da wirklich viel Erfolg für. Ich finde das Konzept hervorragend. Und alles Gute.
Vielen Dank. Und tschüssi.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.